Er gilt als der Dieter Hildebrandt des Ostens, der Autor, Schauspieler, Regisseur und Kabarettist Peter Ensikat. Einmal hat er gesagt, die deutsche Einheit sei dann vollendet, wenn sein Freund Dieter Hildebrandt der Ensikat des Westens genannt würde. Peter Ensikat blickt jetzt in seinem Buch »Meine ganzen Halbwahrheiten« zurück auf sein Leben, ein Leben, das für die Geschichte eines ganzen Landes steht. Peter Ensikat ist jetzt bei uns im Studio. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Nervt Sie das eigentlich, wenn Sie der Hildebrandt des Ostens genannt werden?
Das nervt mich überhaupt nicht, weil ich meine, erstens sind wir befreundet und zweitens ist mit dem Namen Hildebrandt ja deutsche Kabarettgeschichte verbunden und eine sehr für mich sehr positive Geschichte.
Ihr Buch heißt »Meine ganzen Halbwahrheiten«. Warum Halbwahrheiten?
Naja, wer die ganze Wahrheit wüsste, ich weiß nicht, wie der leben sollte. Die Erinnerung ist etwas sehr Unzuverlässiges. Nicht? Wenn drei Leute dasselbe erlebt haben, kommen meist vier verschiedene Geschichten dazu raus. Also ich beanspruche einfach nicht, die Wahrheit zu sagen, sondern allenfalls meine kleinen Wahrheiten.
Herr Ensikat, im Domradio muss ich Sie auf das zweite Kapitel in Ihrer Biografie ansprechen. Ich zitiere einmal: Meine Mutter machte mir kaum Vorschriften. Auch als ich zwischenzeitlich Katholik werden wollte, sagte sie nur, na, wenn du meinst, dass ich nicht Katholik wurde, lag wohl an diesem ausbleibenden Widerspruch meiner Mutter. Warum wollten Sie denn Katholik werden?
Es gab in meiner Klasse, in der ersten Klasse, bis zur achten eigentlich, nur zwei Außenseiter. Der eine war Katholik und ich war Heide. Und es war ganz natürlich, dass wir zusammenkamen. Die katholische Gemeinde hatte einen großen Vorteil, da gab es einen Kaplan, der kam aus dem Westen, der hatte ein Tonbandgerät und spielte seiner jungen Gemeinde Jazz vor. Und das war natürlich schon ein Grund, dort in die junge Gemeinde zu gehen. Und dann hat mich dieser selbe Kaplan im Krankenhaus besucht, als ich mit Scharlach dort lag, und brachte mir eine Büchse Grapefruitsaft mit. Und dieser Mann war, also nicht nur der Grapefruitsaft, auch der Mann war für mich so beeindruckend, mit dem konnte man über alles reden. Und da dachte ich, nun, streng atheistisch erzogen, mein Großvater war irgendwie ein streng gläubiger Atheist, das ist ganz normal, dass man in so einer Umgebung natürlich auch seine Zweifel anmeldet. Und ich hatte fest mit dem Widerstand meiner Mutter gerechnet. Ich dachte fest, sie auch Atheistin. Dachte fest, dass sie das nicht mitmachen wollte. Und das wollte ich durchsetzen. Aber als der Widerstand ausblieb, wusste ich plötzlich nicht mehr, warum ich eigentlich Katholik werden wollte.
Aus Ihrem Buch liest man so heraus, dass Sie ein zweifelnder Atheist sind. Einmal schreiben Sie, auch wer nicht glaubt, kann ja nicht wissen. Ja. Sie haben sogar begonnen, ein Jesusbuch zu schreiben. Das heißt, Sie haben sich intensiv mit dem Neuen Testament auseinandergesetzt. Wie kam es denn dazu? Und was ist aus diesem Projekt geworden?
Ja, dieses Projekt, also die paar Seiten, die ich da zustande gebracht habe, die liegen heute noch irgendwo ganz unten in meinem Schreibtisch. Ich war natürlich, wie ich glaube, jeder junge Mensch, lange auf der Suche. Und ich war dann auch zwischenzeitlich mal bei der Christengemeinschaft, also bei den Anthroposophen, das war dann in Leipzig, als ich an der Schauspielschule war. Und gerade in einem System wie dem in der DDR, wo es einen Staatsglauben gab, wo es nur diese eine Richtung gab, fühlte ich mich natürlich zu den Kirchen eher hingezogen. Also meine Kinder zum Beispiel sind christlich erzogen worden von einem Atheisten. Und zwar meine Frau ist allerdings praktizierende Christin. Aber das war ein Punkt, über den wir nie gestritten haben. Es war einfach nötig, diese Einheitslehre, die sich da sozialistisch nannte, ohne es zu sein, der etwas entgegenzusetzen und die Kinder dann selbst entscheiden zu lassen. Weil das ging ja nur, wenn sie vorher in die Christenlehre gingen.
Aus diesem Gegensatz hat das Christentum auch viel Kraft geschöpft.
In Ostdeutschland speziell die protestantische Kirche spielte dort eine große und sehr positive Rolle. Ohne sie wäre diese sogenannte Wende nie so friedlich verlaufen. Auch ich habe ja meine ersten Lesungen, hatte ich nur in Kirchen, in mecklenburgischen Kirchen.
Heute haben die Kirchen diese Funktion im Osten verloren. Ich frage mal weiter, Gott, Glaube, Religion. Ihre großen, Heiligen waren Tucholsky, Bertolt Brecht. Bertolt Brecht hat einmal gesagt, wenn die letzten Irrtümer verbraucht sind, sitzt als letzter Gesellschafter uns das Nichts gegenüber. Dem Nichts gegenüber zu sitzen, kann auch ganz schön traurig sein, oder?
Das kann sehr traurig sein. Das ist, ich bin eigentlich ziemlich früh darauf gekommen, dass das Einzige, was einen immer wieder verfolgt, das ist der Zweifel. Ich bin nicht glaubensfähig. Ich beneide aber jeden, der glaubensfähig ist. Ich würde nie mir einfallen lassen, irgendwem seinen Glauben auszureden. Das ist wirklich eine Sache, die muss jeder mit sich selbst ausmachen.
Ist das auch eine Begabung, Glaubensbegabung, spirituelle Begabung?
Ich glaube ja. Ich glaube wirklich, das ist eine Begabung, die mir fehlt. Diesen letzten Trost zu haben und an diesen Trost glauben zu können, das ist auf jeden Fall etwas, was einem, glaube ich, das Leben eher erleichtert.
Zurück zu Ihrer Biografie. Wenn man den Osten, die DDR, die Wende und was danach passiert ist, verstehen will, dann muss man dieses Buch lesen. Mir ist es so gegangen. Ich habe das sehr viel besser verstanden als Wessi. Sie haben mir das sehr nahe gebracht. Ich bringe mal noch ein Zitat. Charakter ist auch in der Demokratie ein Luxus, den man sich erst einmal leisten können muss. Dass ökonomischer Zwang genauso entwürdigend sein kann wie politische Gängelei, das war für uns damals noch eine überraschende Erfahrung, das schreiben Sie. Das heißt, politische Gängelei und ökonomischer Zwang, das ist ähnlich oder kann ähnlich schlimm sein?
Ja, natürlich. Ich habe auch an anderer Stelle geschrieben, die Zwänge wechseln, der Zwang bleibt. Auch diese Gesellschaft verlangt unsere Anpassung, und zwar in einem Maße, wie wir sie uns nicht haben träumen lassen. An die DDR, an das System der DDR, sich zu gewöhnen, hatten wir immerhin 40 Jahre Zeit. Und dann ging es von einem Tag auf den anderen, verlangte die freiheitlich-demokratische Grundordnung die totale Anpassung. Das, was vorher an uns mit Recht kritisiert worden ist und was wir auch selber an uns so falsch fanden, diese Anpasserei, die wurde nun wiederum von uns verlangt. Und es gab ja sogar sogenannte Anpassungslehrgänge, die nannten sich auch so. Also kleine Angestellte, die dann in Beamte werden wollten im Osten, die mussten tatsächlich einen Anpassungslehrgang absolvieren.
Sie haben nie Ihre Stasi-Akten komplett eingesehen. In diesem Zusammenhang steht auch ein Satz ganz am Ende, ganz am Schluss Ihres Buches. Zitat, nur weil ich von der Stasi observiert wurde, bin ich doch kein besserer Mensch. Die Erkenntnis der eigenen Gewöhnlichkeit ist zwar nicht angenehm, kann aber heilbar sein, wenn man versucht, über andere zu urteilen. Geht es darum? Ist das der Grund, warum Sie auch nie Ihre Stasi-Akten eingesehen haben?
Naja, dass ich meine Stasi-Akten nicht einsehen wollte, das hatte damit zu tun, dass ich diesen Akten einfach nicht traue. Also was da deutsche Beamte angelegt haben, die ja auch ihre Erfolgsmeldungen brauchten, da habe ich ganz wenig Zutrauen zu. Und außerdem habe ich ja nun eine ganze Menge Akten gelesen, die mir so zugespielt worden sind, in denen ich vorkomme. Und das, was ich da gelesen habe, erhöht mein Misstrauen eher noch. Da sind also so gegensätzliche Berichte von verschiedenen EMs drin. Ich muss das nicht wissen, denn diese Akten sind ja angelegt, um Persönlichkeiten zu zerstören. Und das kann ja auch nachträglich noch funktionieren, ne? Also ich rate jedem zu äußerster Vorsicht mit dem Umgang mit diesen Stasi-Akten. Ich habe zum Beispiel Akten eines Schwagers von mir gelesen, der war Pfarrer, Jugendpfarrer in Jena. Der kam völlig ratlos mit einem ganzen Berg von Akten über ihn zu uns. Die sind ihm zugespielt worden von Leuten, die aufklären wollten, welche Rolle die Stasi in der Kirche in Jena gespielt hat. Und das hat ihn so in Selbstzweifel gebracht, dass er selber nicht mehr wusste, habe ich mein Leben dort gelebt oder wurde ich dort gelebt? Und ich finde, das muss nicht sein.
Dieses Buch ist auch ein Appell oder warnt davor, vorschnell zu urteilen.
Ja.
Also wir haben ja immer so eine Begierde und eine Leidenschaft fast in Gut und Böse, Weiß und Schwarz zu unterteilen. Aber
das funktioniert eben nicht. Es gibt nicht Schwarz und es gibt nicht Weiß, es gibt nur ein ewiges Grau.
Mit Erstaunen habe ich auch folgenden Satz in Ihrem Buch gelesen. Wir Ostdeutschen haben den Westdeutschen die Erfahrung des Scheiterns voraus. Dass wir nun gemeinsam noch den Untergang des anderen, also unseres jetzigen Systems, erleben können, halte ich zwar für unwahrscheinlich, aber nicht für unmöglich. Wer seinen Kaiser einmal nackt gesehen hat, misstraut allen neuen Kleidern.
Naja, also wissen Sie, wer so ein System hat untergehen sehen, also für den wäre es natürlich jetzt zu sehen, dass dieses System, was wir nun auch für unabänderlich halten, wenn wir das auch noch untergehen sehen, das ist dann ein erfülltes Leben.
Aber was kann danach kommen? Was ist denn da?
Ich weiß es nicht, was danach kommen wird. Es ist ja auch nicht gerade so, dass ich an der Abschaffung dieses Systems arbeite. Ich tue etwas, was ich auch in der DDR getan habe, was Satire eigentlich immer tut. Wir versuchen etwas zu erhalten, indem wir es kritisieren. Denn Demokratie ist kein Zustand. Demokratie ist ein Prozess, der immer weitergeführt werden muss. Das fängt bei Aristophanes an, der die Polis kritisiert hat, um sie zu erhalten. Das nehmen Sie die Münchner Lach- und Schießgesellschaft oder das Komödchen. Auch die haben ja die Bundesrepublik kritisiert, um die Demokratie zu entwickeln und zu erhalten. Und so haben wir in der DDR als Satiriker auch versucht, einen wirklichen Sozialismus zu schaffen, was natürlich am falschen Subjekt war, aber in der Rolle, also dass wir damit auch das System verharmlost haben, indem wir Witze über das gemacht haben, worüber die Leute eigentlich gar nicht lachen konnten und auch nicht lachen sollten, damit haben wir das System natürlich eindeutig verharmlost. Aber das ist das Schicksal von Satirikern.
Welchen Blick wünschen Sie sich heute auf die Zeit damals? Es gibt von westlichen Fernsehanstalten oft diese hochgeputschten Nostalgie-Shows und all das andere.
Ja, das ist furchtbar. Da arbeiteten sich ja zwei Kräfte gegenseitig zu. Also die einen, die die DDR verteufeln, und die anderen, die sie verharmlosen. Die Verteufler nutzen den Verharmlosern und umgekehrt. Das ist etwas, also wenn zum Beispiel gesagt wird, über DDR dürfe man nicht lachen. Ja, um Gottes Willen, wenn wir darüber nicht lachen dürfen, worüber soll man denn dann lachen? Ich meine, die DDR war, das habe ich immer gesagt, war nicht lustig, aber komisch war sie alle 40 Jahre, glaube ich.
Und heute, es gibt dieses schöne Zitat, diesen Witz, zuerst gab es in der DDR die Verstaatlichung und dann den Bankrott.
Ja, naja, klar, das ist, was unterscheidet Sozialismus und Kapitalismus. Im Sozialismus wurde die Wirtschaft erst verstaatlicht und dann ruiniert. Und im Kapitalismus, da muss ich eigentlich den Satz nie zu Ende sprechen, aber im Westen muss man ihn vielleicht doch zu Ende sprechen. Im Kapitalismus ist es umgekehrt.
Vielen Dank, Peter Ensikat. Meine ganzen Halbwahrheiten, so heißt seine Autobiografie. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen. Es hat 350 Seiten und kostet 20 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.